Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, Sie hören Kontext. Heute von Jägerinnen und Sammlern, eine Sendung von 5 Studierenden des Fachs Gender Studies an der Universität Basel. Von Lorenz Baumgarten, Marianne Knechtel, Susanne Mahner, Sandra Stuber und Sir Ying Tang. Am Mikrofon Stefan Mester
und Judith Wipfler. Lassen Sie uns mit einem kleinen Experiment beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Höhlenfrau. Sie kommen gerade vom Beerensammeln. Im schummrigen Licht des Feuers hütet Ihre Schwiegermutter den Nachwuchs. Und während Sie die saftigen Früchte auf dem Boden ausbreiten, dringt vom Höhleneingang Lärm an Ihr Ohr. Joland kündigt sich Ihr Mann mit seinen Jagdkumpanen zum Abendessen an. Die Jagd wurde mit dem Erlegen eines Mammutbullen gekrönt. Das Überleben für die nächste Zeit ist gesichert.
Rund 10.000 Jahre später stehen sie in ihrer Hightech-Küche und bereiten einen Obstkuchen zu. Ihre beiden Kinder laufen schreiend zur Tür, als ihr Mann nach Hause kommt. Und statt eines Mammuts knallt er nun seine Aktentasche auf den Tisch. Das Geschäft läuft gut, das Überleben ist gesichert.
Was hat sich verändert? Außer den Umständen gar nichts, könnten Sie jetzt zu Recht behaupten. Diese Meinung vertritt auch der Evolutionspsychologe Professor Harald Euler von der Universität Kassel.
Verändert hat sich schon einiges, aber die Grundstrukturen sind immer die gleichen geblieben. Also Sie müssen sich vorstellen, die Evolution gibt die Ziele vor. Wie die aber realisiert werden, hängt von den jeweiligen ökologischen oder kulturellen Umständen ab.
Nicht nur Harald Euler vertritt diese Ansicht. Viele populärwissenschaftliche Sachbücher versuchen, die Steinzeit für unser digitales Zeitalter zu aktivieren. Das vielleicht prominenteste Beispiel dafür ist der Bestseller »Warum Männer lügen und Frauen immer Schuhe kaufen« von Barbara und Alan Pease, einem australischen Ehepaar, das als Kommunikationstrainer zu Weltberühmtheit gelangte. Warum Frauen schlechter einparken und besser Kinder hüten können, Männer besser Landkarten lesen können und aggressiver sind, auf der Suche nach den Gründen führt die Spur immer öfter in die Urzeit. Harald Euler, der Professor für Evolutionspsychologie, geht mit diesem Erklärungsansatz grundsätzlich einig. Die Ursprünge der Geschlechterunterschiede ortet er in der Evolution.
Die Ursprünge liegen eben daran, dass die Fortpflanzungsstrategien für Mann und Frau immer unterschiedlich gewesen sind bis zu dem Erscheinen von Geburtenkontrollmechanismen, also bis etwa vor 50 Jahren. Aber Evolution geht langsam, hat einen langen Atem. Wir verhalten uns eigentlich immer noch so, als lebten wir in der Steinzeit, aber in einer modernen Umgebung.
Männer und Frauen verhalten sich unterschiedlich, und zwar bis heute, weil sie das in der Urzeit so gelernt haben.
Männer sind risikofreudiger als Frauen. Frauen sind ängstlicher. Und das hat auch damit zu tun, dass Männer in der Vergangenheit, in der Steinzeit beispielsweise, die bereit waren, Risiko einzugehen und Risiko zu bestehen, also mutige Männer, für Frauen einfach attraktiver waren als solche, die ängstlich zu Hause geblieben sind. Die waren einfach nicht so erotisierend. Und das steckt in Männern heutzutage noch drin. Oder ein anderes Beispiel. Männer sind für Frauen dann attraktiv, wenn sie Ressourcen heranschaffen können.
Was wir heute als Ressourcen bezeichnen, also Trinkwasser, Erdöl oder ausgedehnte Waldflächen, das war es wohl kaum, was unsere Vorfahren gebraucht haben. Wie kann man sich also bei dieser Erklärung auf die Steinzeit beziehen? Harald Euler.
Die Umwelt bestimmt, was eine Ressource ist. In einer traditionellen, einer alten Sammlerinnen- und Jägerkultur hat derjenige Mann Ressourcen, der ein guter Jäger ist. In einer Pastoralkultur, also dort, wo Viehzucht betrieben wird, hat der Mann viele Ressourcen, der viel Land und große Herden hat. Und in einer modernen Kultur, also heutzutage, hat ein Mann Ressourcen, wenn er eine gute Ausbildung hat, wenn er Ansehen hat und so weiter. Und das ist das, was Frauen an Männern interessiert, was für sie ein Partnerwahlkriterium ist.
Heute verlässt keine Frau mehr ihre Höhle, um Beeren zu sammeln. Sie geht arbeiten, genau wie die Männer. Daran, was Frauen für Männer attraktiv macht, hat das aber nichts geändert, sagt Harald Euler.
Männer gucken letztendlich einfach nach Fruchtbarkeitskriterien. Die mögen einfach Frauen, die jung und attraktiv sind, weil das in der Vergangenheit immer eine Angelegenheit gewesen ist, ein Indikator gewesen ist, wenn ich die Frau sexuell erobern kann, dann kann ich Kinder hinterlassen. Und das ist sozusagen ein tiefliegender biologischer Imperativ, dem wir immer noch folgen, der allerdings nicht zwangsweise so ist. Wir müssen es nicht, wir können auch anders handeln, aber da ist immer so eine gewisse Neigung da.
Dass es sich bei dieser Erklärung um ein Stereotyp handelt, bestreitet Harald Euler nicht. Es ist ja gerade ein Stereotyp, weil an ihm etwas dran ist. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist zwar nicht kategorial, also Männer sind nicht völlig anders als Frauen, aber es gibt doch zahlreiche Verteilungsunterschiede in vielen Bereichen.
Harald Eulers Erklärungsmodell hat durch die populärwissenschaftlichen Sachbücher mit ähnlichen Aussagen viel Öffentlichkeit bekommen. Und auch der Kasseler Professor selbst hat durch seine Auftritte in der Fernsehshow »Typisch Mann, typisch Frau« beim deutschen Privatsender RTL zur Popularisierung seiner Thesen beigetragen. Dennoch bleibt sein Erklärungsmodell nicht unwidersprochen. Brigitte Röder, Professorin für Archäologie an der Universität Basel, und die Biologin Sigrid Schmitz, die an der Universität Freiburg im Breisgau als Hochschuldozentin für Informatik und Gesellschaft unterrichtet, hinterfragen die Aussagen von Harald Euler und Barbara und Alan Pease. Die beiden sind sich einig, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse nicht so eindeutig sind, wie oft dargestellt wird. Woher will man denn wissen, was vor Tausenden von Jahren passiert ist, wenn es dafür kaum Zeugnisse gibt? Die Biologin Sigrid Schmitz.
Letztendlich wissen wir wenig darüber, was in der Steinzeit oder sogar noch viel früher passiert ist. Wer gejagt hat, wer mit wem gejagt hat, wer Werkzeuge entwickelt hat, wie die Struktur in diesen Gemeinschaften war, ob es zum Beispiel immer eine sogenannte monogame Kleinfamilie war, also Mann, Frau, Kind oder ganz andere soziale Gruppen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Theorien aus der Wissenschaft.
Auch die Archäologin Brigitte Röder gibt sich erstaunt über die selbstsicheren Aussagen derjenigen, die das Rollenverhalten der Geschlechter von heute mit der Steinzeit erklären wollen.
Details des urgeschichtlichen Alltagslebens zu erfahren, da müsste man schon eine Zeitmaschine haben und sich selbst in diese Zeiten zurückversetzen können.
Mit der Behauptung der ehemaligen Nachrichtensprecherin Eva Herrmann, dass Frauen stundenlang einkaufen können, weil sie seit jeher Sammlerinnen seien, Männer hingegen sofort mit ihrer Beute aus dem Geschäft kommen, kann Brigitte Röder wenig anfangen. Sie hält diese Aussagen schon in Bezug auf die heutige Zeit für übertrieben.
Ja, also dass Frauen stundenlang, Männer dagegen in Rekordzeit einkaufen, halte ich für ein absolutes Klischee, das mehr die heutigen Vorstellungen, wie Männer und Frauen angeblich sind, repräsentiert, als dass es irgendeiner Realität gerecht wird. Also ich kenne diverse Männer, die Stunden in Baumärkten oder Elektronikgeschäften verbringen und ewig brauchen, bis sie sich für einen Gartenschlauch oder für eine neue Speicherkarte für ihre Digitalkamera entscheiden können. Und umgekehrt kenne ich einige Frauen, ich gehöre auch dazu, die nach der Arbeit noch kurz vor Ladenschluss in den nächsten Lebensmittelladen stürmen und mal eben schnell die Einkäufe für die nächsten Tage machen. Also kurz, ich kann dieses Klischee schon nicht für die heutige Zeit nachvollziehen. Und insofern macht es für mich auch überhaupt keinen Sinn, dieses Klischee auf die Altsteinzeit zu übertragen.
Die Biologin Sigrid Schmitz sagt es noch deutlicher. Für sie haben Bücher wie die von Alan und Barbara Pease ihre Unseriosität selbst zu verantworten. Sämtliche Verweise auf sogenannte wissenschaftliche Studien bleibt das Autorenpaar in seinen Büchern nämlich schuldig. Sigrid Schmitz.
Da schreiben sie, eine Forscherin hätte Millionen von Hirnscans untersucht und das festgestellt, dass Mädchengehirne anders funktionieren als Jungengehirne. Jetzt müsste jeder normale Mensch sich überlegen, wie kann eine Forscherin Millionen von Hirnscans mit impliziert, das wären Millionen Versuchspersonen gewesen, untersucht haben. Also es wird sehr viel im Text eingebaut, was unglaublich wird. Es wird sehr schnell generalisiert. Es wird mit einer Sprache argumentiert, das ist, wir sind, also mit einer sehr deterministischen. Und widersprüchliche Befunde werden gar nicht angebracht. Das verkauft sich gut. Ellen und Barbara Pease sind Kommunikationswissenschaftler, sondern Kommunikationstrainer. Und ich behaupte mal, ihr gesamtes Buch oder ihre Bücher, und das kann man auch rauslesen, sind Werbematerial für ihren Beruf. Weil die Botschaft, die sie verkünden, ist, Männer und Frauen können sich nicht verstehen, also müsst ihr zu uns kommen und bei uns Kommunikation lernen.
Um doch etwas genauer herauszufinden, wie Frauen und Männer in der Altsteinzeit gelebt haben, gibt es in der Archäologie zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es Skelette und Werkzeugfunde, die Auskunft über den Alltag in der Altsteinzeit geben. Zum anderen stellt man Vergleiche mit den Polarvölkern an, die heute in ähnlichen Umweltbedingungen wie die Menschen in der Steinzeit leben. Doch die archäologischen Funde sind rar und sie sagen nichts aus über Sozialstrukturen und Geschlechterrollen. Brigitte Röder.
Die anthropologische Untersuchung von Skeletten aus der Altsteinzeit hat bisher nun gerade keine deutlichen Hinweise auf eine strikte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern geliefert. Es zeichnet sich vielmehr ab, dass Frauen und Männer ähnliche Tätigkeiten ausgeführt haben und auch ähnlichen Verletzungsrisiken ausgesetzt waren. So hat man beispielsweise festgestellt, dass die Zähne von weiblichen und männlichen Neandertalern ganz ähnliche Abnutzungserscheinungen aufweisen, die wahrscheinlich vom Kauen von Leder herrühren. Wenn das stimmt, dann könnte man mal sagen, dass Männer und Frauen in der Altsteinzeit oder bei den Neandertalern beide an der Herstellung von Leder beteiligt waren und dass diese Tätigkeit, die ja normalerweise den Frauen zugeschrieben wird, offensichtlich auch von Männern ausgeführt wurde.
Auch die Analogien zu den Polarvölkern liefern keine Beweise für eine eindeutige Geschlechtertrennung. Für diese völkerkundlichen Vergleiche verweist Brigitte Röder auf die amerikanische Prähistorikerin Linda Owen. Linda Owen ist die Beobachtung zu verdanken, dass in der Fachliteratur eine männerdominierte und kinderarme Steinzeitwelt vorherrscht. Männer bilden dort stets den Mittelpunkt der steinzeitlichen Gesellschaft. Die Steinzeitfrauen hingegen erfüllen die Rolle als Köchin, Näherin und Dienstmädchen. Kinder, wenn sie überhaupt vorkommen, schauen den Erwachsenen bei der Arbeit zu. Die archäologischen Funde und die völkerkundlichen Vergleiche jedoch zeigen keine eindeutige Arbeitsteilung der Geschlechter. Brigitte Röder.
Also kurz zusammengefasst zeigt sich in diesen völkerkundlichen Berichten, dass es bei historischen Polarvölkern zwar eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern gab, dass sie aber bei weitem nicht so ausgeprägt und schon gar nicht so strikt war, wie wir das den Menschen in der Altsteinzeit unterstellen. So ist die Jagd auf große Meeressäuger, beispielsweise Wale, zwar überwiegend Sache der Männer gewesen, doch wenn in einer Familie männlicher Nachwuchs gefehlt hat, wurden auch Töchter für die Großwildjagd ausgebildet.
Die Großwildjagd wird völlig überbewertet, schreibt Linda Owen zum Beispiel. Dass die Großwildjagd als die Existenzgrundlage der Steinzeit galt, ist vor allem den männlichen Ethnographen zu verdanken. Viele von ihnen hatten selbst großes Interesse an der Jagd. Dadurch wurden ethnographische Berichte verzerrt.
Linda Owens Untersuchungen zeigen, dass für die Ernährungspalette der Polarvölker auch Schneehasen, Fische, Vogeleier und pflanzliche Nahrung eine Rolle gespielt haben. Gerade diese Nahrungsmittel wurden jedoch hauptsächlich von Frauen und Kindern beschafft.
Die Vorstellung, dass die Eskimo-Frauen und Eskimo-Kinder quasi nur im Iglu saßen und warteten, bis der Mann bzw. der Vater mit Beute von der Jagd zurückkam, die ist also schon mal grundsätzlich falsch. Die Rollenteilung, der Mann, der Jäger und Ernährer und die Frau, die Hausfrau und Mutter, trifft also für Polarvölker schon mal nicht zu.
In der Debatte darüber, ob der Rückgriff auf die Steinzeit als Erklärungsgrundlage für die neuzeitlichen Rollenmodelle von Mann und Frau legitim ist, taucht also ein weiteres Problem auf. Die Forschung über Geschlechterverhältnisse in der Vergangenheit ist nämlich immer von heutigen Geschlechterrollen und Idealvorstellungen geprägt. Das wissenschaftliche Denken ist immer vom aktuellen gesellschaftlichen Denken beeinflusst. Brigitte Röder spricht vom kulturellen Gepäck, das Wissenschaftler mit sich tragen. Und Sigrid Schmitz doppelt nach. Sie findet es problematisch zu sagen, dass es früher so war, weil es heute so ist.
Ich denke, man kann heutige Rollenverteilungen, die heutige Gesellschaft, nicht mit der Urzeit begründen. Also ich halte das für vollkommen falsch. Man kann, es ist unbenommen und es ist sicherlich auch interessant, Befunde zu suchen, darüber zu diskutieren und auch darüber zu ringen, was denn für bestimmte körperliche Merkmale zu welchen Zeiten bei diesen frühen Hominiden vorhanden waren, welche, von mir aus auch welche Sozialgefüge. Es ist aber immer eine, schon bei der Interpretation der damaligen Verhältnisse, ein ganz starker Interpretationsgehalt. Und was wir heute wissen, dass selbst in der damaligen Zeit, selbst bei unseren nächsten Verwandten, den Affen, den Schimpansen oder Bonobos, die ja immer wieder herangezogen werden als Beleg, bei denen ist das so, also war das auch bei den frühen Menschen so, also ist das auch bei den heutigen Menschen so, dass selbst da das Verhalten, das was an sozialen Gefügen entsteht in einer Gemeinschaft, umweltabhängig ist. Selbst da. Wenn wir uns jetzt unsere heutige Gesellschaft anschauen, dann hat die überhaupt so gut wie gar nichts mehr mit der Steppe, der nordafrikanischen Steppe zu tun, in der die ersten aufrechtgehenden Frühhominiden sich bewegt haben. Das heißt, diese Übertragungen sind sicherlich vollkommen ungerechtfertigt.
Harald Euler, der Professor für Evolutionspsychologie, sieht das etwas anders. Die sozialen Umstände hätten sich kaum auf die menschliche Psyche ausgewirkt, sagt er. Deshalb leben wir heute noch immer als moderne Steinzeitmenschen.
Sie scheinen davon auszugehen, dass es einen Fortschritt gegeben hat. Wenn wir uns aber die Hirnstrukturen angucken, da müssen wir sagen, die sind heute noch genauso wie vor 10.000 Jahren. Es gibt in den letzten 10.000 Jahren schon gewisse Veränderungen, das sind aber wenige. Also eine beispielsweise ist, dass wir Mittel- und Nordeuropäer unsere Haut aufgehellt haben und die Haare hell geworden sind. Und das hat was mit Anpassung an nördliche Breitengraden zu tun. Aber im Großen und Ganzen die Grundstruktur unserer Psyche hat sich nicht verändert. Nur der Input ist ein anderer geworden. Wir können natürlich viel mehr anfangen heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir haben, weil es Massenmedien gibt und so weiter. Aber grundlegend hat sich da nichts verändert. Deswegen anzunehmen, hier gäbe es einen Entwicklungsfortschritt und da käme ein besserer Mensch, möglicherweise eine höhere Entwicklung. Das sind ideologische Axiome, die bezweifle ich von rundheraus.
Woher aber weiß die Evolutionspsychologie, wie es in den Menschen vor 10.000 Jahren aussah, was sie dachten, wie sie fühlten, wie sie sich verhalten haben? Harald Euler nennt mehrere Möglichkeiten, dies herauszufinden.
Also im Tiervergleich haben wir eine Möglichkeit. Dann haben wir paläoanthropologische Befunde, die sind aber relativ mager. Dann gucken wir uns, was sind kulturelle Universalien an, was ist überall auf der Welt gleich. Dann haben wir unterstützend dazu die hirnanatomischen, funktionalen und also die Hormonuntersuchungen. Wir wissen beispielsweise, wie Männlichkeit und Weiblichkeit in der Schwangerschaft entsteht, welche Rolle da die Geschlechtshormone spielen und wie das derangiert werden kann. Alles das gibt ein Bild, was uns zeigt, dass hier die Natur bestimmte Vorgaben macht und dass das, was Sozialwissenschaftler im 20. Jahrhundert versucht haben, uns einzubläuen, dass wir uns so ohne weiteres über die Natur erheben können, dass das ein grandioser Irrtum gewesen ist.
Es ist nicht zu überhören. Die Diskussion legt auch einen alten Streit zwischen den Natur- und den Gesellschaftswissenschaften offen. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob menschliches Verhalten hauptsächlich durch biologische Anlagen oder durch Umwelteinflüsse geprägt wird. Die Frage ist bislang nicht geklärt, aber es gibt einen grundsätzlichen Trend zu beobachten. Dieser Trend geht dahin, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Fähigkeiten, ein bestimmtes Denken als biologisch verursacht, als genetisch festgeschrieben zu verstehen. Die Biologin Sigrid Schmitz.
Das ist ein ganz starker Trend und der hat natürlich auch damit zu tun, dass die Wissenschaft immer darum kämpft in gewissem Maße, wer hat nun die beste Erklärungsmacht. Die Naturwissenschaften oder die Gesellschaftswissenschaften und die Naturwissenschaften sind in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen, mit einer sehr starken Wirkmächtigkeit in der Argumentation ausgezeichnet, weil sie sagen, wir haben eine objektive Methodik. Und deswegen sind unsere Befundinterpretationen, ich sag mal in Anführungsstrichen, wahrer.
Daneben gibt es die Bilder, die vom Leben in der Steinzeit kursieren, die sich in unser Gedächtnis einprägen und unsere Wahrnehmung beeinflussen. Bilder von der Steinzeit zum Beispiel, auf denen man immer wieder sieht, wie der Mann jagen geht und die Frau mit den Kindern am Feuer sitzt. Die Archäologin Brigitte Röder.
Und zum anderen gibt es natürlich auch unheimlich viel Bildmaterial, was diese Vorstellung immer wieder auch visualisiert. Und Bilder prägen sich ja bekanntlich sehr tief im Gedächtnis ein und wirken auch viel nachhaltiger als Texte. Und mit solchen Bildern werden wir überall konfrontiert, sei es jetzt in den Schulbüchern, sei es in irgendwelchen populären Archäologiebüchern oder auch teilweise in der Werbung. Und jedes Mal, wenn wir wieder so ein Bild sehen, wird quasi dieses vermeintliche Wissen in unserem kulturellen Gedächtnis abgerufen, dass ja seit Urzeiten dieses Geschlechtermodell, der Mann der Ernährer, die Frau die Hausfrau und Mutter, vorhanden sei. Und insofern setzt sich hier so eine selbstbestätigende Spirale in Gang. Je öfter man solche Bilder sieht und diese Inhalte abgerufen werden, desto wahrer in Anführungsstrichen erscheint einem das dann so wahr, dass es irgendwie so selbstverständlich wird ab einem gewissen Punkt, dass man überhaupt nicht mehr nachdenkt und diese Ideen dann für natürlich hält. Und diesen Mechanismus nennt man dann aus wissenschaftlicher Sicht auch Naturalisierung. Also das heißt, soziale Konstruktionen, soziale Vorstellungen werden so in eine Argumentation eingebettet, dass sie uns irgendwann als völlig natürlich und damit auch nicht mehr hinterfragbar erscheinen.
Es ist ein zentrales Anliegen der Geschlechterforschung zu zeigen, dass jede Art zu denken und damit auch jede wissenschaftliche Theorie in einer bestimmten Zeit mit bestimmten kulturellen Hintergründen existiert. Die Art, wie heute über die Geschlechter nachgedacht wird, beginnt im 18. Jahrhundert mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung.
Ja, und diese Vorstellungen von den unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenheiten von Männern und Frauen sind nun aber gerade nicht allgemein menschlich, sondern sind typisch für westliche Gesellschaften. Und obendrein sind es auch sehr junge Vorstellungen. Sie wurden nämlich im 18. und 19. Jahrhundert im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt. Damals wurden die sozialen Verhältnisse neu geordnet und es wurden neue Formen des Zusammenlebens entwickelt. Also aus dieser Zeit stammen sowohl die Idee von der Kleinfamilie als der Keimzelle der Gesellschaft, wie auch das Geschlechtermodell, nachdem der Mann der Ernährer sei und die Frau in erster Linie Hausfrau und Mutter.
Da stellt sich die Frage, weshalb die Geschlechterunterschiede so oft auf die Steinzeit und die Natur zurückgeführt werden, obwohl dieses Geschlechtermodell eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Noch einmal Brigitte Röder.
Und diese Sichtweise, die damals entwickelt wurde, ist uns heute absolut vertraut, war damals aber sehr neu und ungewohnt und verlangte deswegen im 18., 19. Jahrhundert auch nach einer Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung wurde aufgebaut, indem behauptet wurde, dass es dem tiefsten Wesen und den sogenannten natürlichen Fähigkeiten des Mannes entspreche, die Rolle des Ernährers zu übernehmen. Und entsprechend läge es dann auch in der sogenannten Natur der Frau, Mutter und Hausfrau zu sein.
Noch heute versuchen viele Biologen, menschliches Verhalten hauptsächlich auf erbliche Anlagen zurückzuführen. Sigrid Schmitz meint, dass die Biologie aber immer nur Endprodukte menschlichen Verhaltens untersuchen kann. Was wir sehen, ist das Ergebnis einer umweltbedingten Entwicklung. Wir können nicht wissen, welchen Anteil das soziale Umfeld, welchen Anteil Gene daran hatten.
Wenn Sie mal einen Hirnforscher fragen, ob er an solch einem Gehirn feststellen kann, ob das ein männliches oder weibliches Gehirn ist, werden Ihnen die meisten sagen, dass sie das nicht können.
Und dennoch ist es einfacher zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so, als Widersprüche und zahlreiche Unterschiede zwischen einzelnen Männern und Frauen anzuerkennen. Deshalb sind populärwissenschaftliche Bücher und Fernsehsendungen so beliebt. Sie treffen einen Nerv unserer Zeit. Mit Sätzen wie »Das ist nun mal meine Biologie, ich bin halt so« kann im Übrigen jede und jeder die Verantwortung von sich weisen. Eine Veränderung der Rollenklischees ist schwierig, weil die Menschen Angst davor haben, glaubt die Biologin Sigrid Schmitz. Um in den Geschlechterstereotypien mal etwas zu bewegen, muss auch ein anderes Bild von der Altsteinzeit her, denkt die Archäologin Brigitte Röder. Ein Bild, das Schluss macht mit der kinderhütenden Frau, die in der Höhle auf den mammutjagenden Mann wartet. Ein erster Schritt für ein solches neues Bild sind die Bilder, die die amerikanische Prähistorikerin Linda Owen entwerfen ließ. Brigitte Röder.
Meines Wissens die erste Darstellung dieser Art, weil sonst grundsätzlich nur Männer Kunst gemacht haben sollen. Man sieht also auf allen Bildern immer nur Männer, die Höhlenwände bemalen oder Frauenstatuetten herstellen. Und man sieht auch in diesem Buch beispielsweise einen älteren Mann, der verschiedene Kinder hütet und die Kinder turnen auf ihm rum. Also so eine Szene habe ich bisher auch noch in keinem populärwissenschaftlichen und auch in keinem Fachbuch gesehen. Man merkt teilweise an den Reaktionen dann des Publikums, jetzt auch gerade in Ausstellungen, wenn sie auf solche Bilder stoßen, dass diese Bilder zunächst mal eine gewisse Irritation auslösen, weil sie natürlich nicht in dem Kanon des üblichen Bildprogramms mit seinem beschränkten Szenenrepertoire drin sind. Aber die Leute kommen dann doch ins Nachdenken und überlegen sich, ja, ja klar, warum soll jetzt mal nicht ein Mann sich um Kinder gekümmert haben? Oder warum soll das unmöglich sein, dass eine Frau sich künstlerisch betätigt hat? Und ich denke, durch solche bewusst anderen Darstellungen, die mit bisherigen Darstellungstabus brechen, kann man wirklich sehr viel in Bewegung setzen. Und zwar nicht nur beim Publikum, sondern auch im eigenen Fach. Wir sind ja auch in einem bestimmten Interpretationskanon gefangen. Und ich denke, dass solche irritierenden Bilder auch im Fach neue Wege für andere Interpretationen freimachen.
Von Jägerinnen und Sammlern. Warum es nicht sinnvoll ist, unser Verhalten als Männer und als Frauen mit der Steinzeit zu begründen. Sie hörten eine Sendung von Zoe Ying Tang, Sandra Stuber, Susan Mahner, Marian Knechtel und Lorenz Baumgarten. Alle fünf sind Studierende des Fachs Gender Studies an der Universität Basel. Redaktion der Sendung Franziska Bethke. Am Mikrofon Judith Wipfler
und Stefan Mester. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Sendung International von morgen. Burmas Generäle geben sich plötzlich demokratisch. Die Abstimmung über eine neue Verfassung steht an. Doch im Volk gärt es weiter. Unser Asienkorrespondent hat sich in Burma auf Spurensuche begeben.